Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischen Windeln und Meetings, deinem Podcast für bessere Vereinbarkeit. Diesmal wieder mit einem ganz besonderen Experten. Wir wollen gemeinsam für Inspiration und Unterstützung sorgen, um Beruf und Privatleben erfolgreich zu vereinen. Heute bekommst du Tipps für den Alltag, Tipps für dein Unternehmen und auch Tipps, wie du den Spagat zwischen Job und Familie besser meistern kannst. Hier bist du also genau richtig. Ich bin Lisi Molzbichler, dreifache Mama und Unternehmensberaterin, und ich freue mich heute auf meinen Gast. Gemeinsam mit Unternehmen sorge ich dafür, dass Vereinbarkeit möglich wird. Dazu entwickle ich Strategien und Maßnahmen mit kleinem oder keinem Budget, die eine Win-Win-Situation erzeugen. Wir wollen engagierte, motivierte und loyale Mitarbeiterinnen hervorbringen, die mit ihrer Vereinbarkeit und mit ihrer Situation in der Vereinbarkeit sehr zufrieden sind. Wenn du Lust hast, zu sehen, wie das geht, dann melde dich bei mir. Los geht's mit der nächsten Podcast-Folge.
Ich sage Servus, Gerald Ziegler. Willkommen bei meinem Podcast Zwischen Windeln und Meetings. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, zu mir nach Wien zu kommen und den weiten Weg auf dich genommen hast. Schön, dass du da bist.
Gerne. Vielen Dank, liebe Lisi, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Voll gern. Wir haben ja eine kurze, aber sehr interessante Historie miteinander, finde ich. Ja, wir haben uns kennengelernt bei der Elisabeth Meyerhofer bei einem Zukunftsabend und haben da schon eine sehr, sehr spannende Diskussion über das Thema Vereinbarkeit und dein Thema, das Changemaking, also dein Unternehmen nennt sich die Changemakers, gehabt, weil auch die Vereinbarkeit tief in die Unternehmenstransformation und Zukunftsthemen vor allem eingreift. Und bei dem Abend ging es um die Zukunft, da ging es darum, wie können wir uns in Zukunft aufstellen. Und ich finde es sehr spannend, weil du bist Transformationsbegleiter, so würde ich das einmal sagen. Ja, du sorgst für Change und begleitest bei Change-Prozessen in Unternehmen. Aber bitte stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen selber vor. Wer bist du, Gerald Ziegler, und was machst du beruflich?
Ja, die Frage, wer ich bin, ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Die verändert sich auch immer wieder. Also grundsätzlich bin ich ein Mensch. Grundsätzlich bin ich ein Bewusstsein, grundsätzlich bin ich Energie. Also es gibt ganz viele Formen oder Aussagen von dem, was ich bin. Aber jetzt sozusagen ein bisschen pragmatisch gesehen, also ich bin jemand, der Menschen begleitet in Entwicklungsprozessen und dann immer in Zusammenhang mit Unternehmen. Also es ist ja die Frage, kann man Organisationen oder Unternehmen überhaupt verändern oder transformieren oder einen Change-Prozess machen? Ich denke, das funktioniert ja eigentlich gar nicht, sondern eigentlich können sich ja nur die Menschen innerhalb dieses Organisationssystems verändern. Und die begleite ich schon seit relativ langer Zeit, habe das auch von Grund auf gelernt, im Sinne zuerst der Personalentwicklung, dann strategisches Unternehmensmanagement, dann Organisationsentwicklung dazu und bringe jetzt sozusagen meine persönliche Erfahrung, weil ich selbst auch schon sehr viele Transformationsprozesse in meinem eigenen Leben durchmacht, und eben die berufliche Erfahrung, die bringe ich jetzt zusammen. Und begleite einfach Unternehmen auf den Weg in eine, ja, ich sage es ganz gerne, in eine lebenswerte Zukunft.
Auf meinem Spickzettel habe ich mir das Lebensdoppelpunkt Wert auch rausgenommen, weil ich das sehr spannend finde. Weil das ist ja auch, glaube ich, das, was uns beide so ein bisschen zusammenführt. Was ist wirklich lebenswert? Wo sind wir da? Ja? Und das führt mich zu meiner nächsten Eingangsfrage, die ich habe und die ich all meinen Gästen und Gästinnen stelle. Das ist, was ist für dich ganz persönlich Vereinbarkeit? Was bedeutet das für dich?
Naja, der Begriff Vereinbarkeit ist nicht ein ganz einfacher Begriff, weil er einfach so ein umfangreicher Begriff ist. Und ich sage jetzt mal, so wie ich es so wahrnehme, traditionellerweise kommt es einfach, kann die Frau und der Beruf, ist es vereinbar. Das ist so diese, ja, eben die traditionelle oder die Aussage, die meisten Menschen als erster dazu einfällt. Ich glaube, es ist aber wesentlich umfangreicher, und wir haben das ja auch schon in dem Podcast, den ich mit dir machen durfte, besprochen. Ich glaube, das Thema Vereinbarkeit geht letztendlich in alle Lebensbereiche. Nicht nur Männer, Frauen, nicht nur jung und alt, sondern das ist ein Grundkonzept. Sind wir überhaupt vereinbar mit dem, was wir tun, auf der einen Seite, aber auch mit dem, was sozusagen im Umfeld passiert? Mhm. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, in der wir selbst eine riesige Transformation durchlaufen, gibt es ganz viele Aspekte von der Vereinbarkeit da drinnen. Und diese Vereinbarkeit, ja, das kann einfach sein, dass wir mit den anderen Kulturen zusammenarbeiten, aber auch innerhalb der eigenen Kultur braucht sie auch immer wieder eine Toleranz der Vereinbarkeit. Deine Meinung, meine Erfahrung, deine Sichtweise. Das heißt also, dieser Begriff ist extrem breit und daher auch ganz schwer definierbar. Hm. Zumindest für mich.
Ja, wir haben das, glaube ich, im gemeinsamen Podcast und dann nochmal Spoiler-Alarm, unbedingt den Changemaker-Podcast von dir zu hören. Nicht nur, weil ich auch eine Folge davon sein darf oder einmal Gast sein durfte, sondern auch, weil ganz viele spannende Sichtweisen da immer zur Sprache kommen. Aber so wie du sagst, Vereinbarkeit ist eigentlich immer ein Detail und das Wort Vereinbarkeit ist so ein Wort, das ist ein bisschen schwammig, gell?
Mhm. Es ist so ähnlich wie Kommunikation, ja. Oder wie die Werte. Wir haben Vertrauen, Wertschätzung, Respekt. Das schreibt jeder in seine Wertecharta. Aber was bedeutet das dann? Und genau darum geht's. Mhm. Und ich denke letztendlich, ich glaube, das, was wir jetzt unbedingt brauchen, ist eine Toleranz. Und zwar beginnend bei mir gegenüber, was ist sozusagen meine Sichtweise, und auch ein Bewusstsein für meine Sichtweise, für meine Bedürfnisse, für meine Wünsche, für meine Erwartungen und dann aber gleichzeitig auch das mit dem anderen. Mhm. Weil wenn wir nicht mit den anderen tolerant umgehen, dann wird es schwierig. Und das sehen wir ja in ganz vielen Teilen dieser Welt, dass es schon schwierig geworden ist. Und ich glaube, die Transformation, die wir als Gesellschaft gerade durchmachen, die braucht vor allem diese Toleranz und diese Vereinbarkeit auch von ganz unterschiedlichen Meinungen. Und es ist okay, dass es eine Meinung A gibt und eine Meinung B gibt. Mhm. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Mhm. Und vielleicht können wir auch daraus eine Meinung C kreieren oder gestalten, die vielleicht noch spannender ist wie A oder B.
Mhm. Also da geht es viel um verborgene Potenziale, höre ich raus, weil wenn wir sagen, es gibt A und es gibt B und vielleicht ist ja auch noch C möglich, wenn wir die eine mit der anderen kombinieren, das hat für mich viel mit Potenzialentfaltung zu tun. Und auf deiner Website habe ich mir den ein oder anderen Satz geklaut in meiner Vorbereitung und ganz oben als Headliner steht, und das ist das Erste, was gekommen ist: Halten Sie die Potenziale Ihrer Organisation auch gut versteckt?
Genau.
Und was meinst du damit? Beziehungsweise, wenn du an deine Arbeit denkst, wo sind die großen Potenziale für die Zukunft in der Organisationsentwicklung?
Ja, ich arbeite sehr intensiv mit der Natur, weil ich einfach vom Innersten überzeugt bin, dass wir Natur sind. Es ist eben nicht die Getrenntheit, die uns im Moment auszeichnet. Da gibt es uns als Menschen und da draußen gibt es die Natur. Sondern letztendlich sind wir ein Teil auf diesem wunderbaren Raumschiff Planet und wir sind mit der Natur eins. Mhm. Und ich habe so eine Metapher, die habe ich dir auch mitgebracht. Ja. Das ist die Walnuss und die steht auch auf meiner Homepage.
Ja.
Und die Walnuss ist für mich das ideale Symbol für die Frage der Potenziale. Mhm. Denn wir haben immer Potenziale, die wir in das Leben mitbekommen haben. Mhm. Also wenn sich sozusagen der Samen und die Eizelle verbindet, dann ist die gesamte Information, die diesen Menschen ausmacht, da drinnen enthalten. Mhm. Welches Mysterium, welches Wunder. Mhm. Und das, was dann nach 9 Monaten sozusagen aus dem Mutterbauch herausschlüpft, hat die Urinformation da drinnen. Mhm. Und die Lebendigkeit ist in diesen Wesen sichtbar. Die lernen, die haben Freude, die haben Gestaltungswillen, die strotzen gerade vor dem, was sie alles aufnehmen von uns. Mhm. Und im Laufe der Zeit bilden wir dann so eine Schale, eine Erfahrungsschale rund um uns. Mhm. Weil es heißt, mach das nicht, pass dort auf, oder dann sagt der Lehrer, was zu lernen ist, oder was ich auswendig lernen muss und so weiter und so fort. Und im Laufe unseres Lebens bilden wir eben um diese Lebendigkeit, die wir aber alle in uns haben, einfach eine Schale. Und diese Schale ist ja nicht nur eine Hemmnis, sondern es ist ja auch ein Schutz. Dass wir uns ja nicht immer und überall mit unserer innersten Persönlichkeit ausliefern.
Also von außen und von innen sozusagen.
Genau, genau. Beides ist da gegeben. Und das ist sozusagen auch das, worauf ich hinaus möchte. Es ist jetzt nicht nur, es gibt nicht nur gut und nicht nur schlecht, sondern es gibt immer beides. Mhm. Und wie komme ich jetzt auch wieder zu dieser Lebendigkeit? Und das ist für mich die spannendste Frage, nämlich auch in Entwicklungsprozessen. Ich kann die Schale zerschlagen, aber dann ist das Innere tot. Aber was kann ich tun? Ich kann es einsetzen in die Erde. Ich kann die richtigen Rahmenbedingungen rundherum stellen. Also ich habe Wärme, ich habe Wasser, ich habe die Mikroorganismen in der Erde. Und plötzlich, ich habe es ausprobiert, nach ungefähr 4-5 Wochen kommt ein kleiner Baum heraus. Und der ist in der Zwischenzeit schon 20 cm groß. Der steht in meinem Büro und er wächst. Und es ist für mich das Symbol der Lebendigkeit. Und genau darum geht's. Wie können wir diese Potenziale, diese Lebendigkeit nach außen bringen? Mhm. Und eben auch in Unternehmen. Und es geht immer um den Kern des Unternehmens. Mhm. Und meistens sind eben ganz viele Prozesse rundherum und Strukturen und Entscheidungswege und alles, was uns, oder vieles, was uns ganz viel behindert. Mhm. Und das wiederum freizulegen und zu schauen, was ist das, was uns ausmacht? Mhm. Und wie können wir diese innere Freude, diese innere Begeisterung, wie können wir die leben?
Total spannend. Mir sind ein paar Gedanken gekommen, jetzt während du gesprochen hast. Die möchte ich gleich mal aufgreifen. Das Thema, wir sind die Natur. Da bin ich voll bei dir. Und ich habe gerade gestern einen Podcast gehört von einer Freundin von mir. Da geht es eher um das Thema Essen. Und da ging es um Bio-Essen oder eben nicht Essen. Aber ihr Gast hat eine wahnsinnig spannende Aussage gemacht. Wir sind untrennbar mit der Natur vereint, alleine durch das, was wir essen, weil das kommt immer irgendwo aus der Natur. Jedes Lebensmittel, heutzutage nicht mehr ganz, aber wenn wir jetzt an Gemüse etc. Denken, das kommt ja irgendwo aus der Erde und wir können nur leben, wenn wir Natur in uns aufnehmen. Und das ist, glaube ich, nicht nur durch die Nahrung, sondern auch durch Energie, durch das, wie wir schwingen, wie wir im Außen oder wie wir uns beschäftigen. Ja, wir brauchen Luft zum Atmen. Das ist ja alles Natur am Ende des Tages. Also genau. Ohne Natur können wir nicht sein. Und darum bin ich da voll der Meinung. Das wollte ich nur kurz noch ergänzen. Das Zweite ist, weil du gesprochen hast, die Prozesse, die in Unternehmen laufen, ja, die Themen, die wir so bearbeiten, die Strukturen, die wir uns aufbauen und dass wir wieder Begeisterung schaffen sollen. Da ist bei mir sofort gekommen, wir beschäftigen uns mit all diesen Themen, also wir halten uns beschäftigt. Ja, das ist auch für mich immer eine Frage der Betäubung fast. Also hat viel damit zu tun, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die eigentlich gar nicht wichtig sind, damit wir halt beschäftigt sind. Und das B ist, dass in unserer Gesellschaft ein Wert transportiert wird, der sagt, du musst beschäftigt sein, du musst geschäftig sein. Nur wenn du gestresst bist, bist du cool. Nur wenn du x Stunden leistest, dann bist du cool und weniger drauf geschaut wird, ist der Mensch glücklich, ist er zufrieden, ist er eins mit sich, mit vielleicht auch mit der Arbeit. Wie geht's dir da? Wie sind da deine Erfahrungen auch mit Unternehmen? Gehst du da mit d'accord? Habe ich da jetzt was gesagt, was recht ein Blödsinn ist?
Wie lange haben wir denn Zeit, dass wir das ausführen
ewig.
Können? Also gehe ich zu 100% d'accord. Aber ich möchte vielleicht ein Stück weit ausholen. Zuerst zu dem, was du am Beginn gesagt hast mit dem Essen. Und du hast auch erwähnt, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir über die Atmung ja immer miteinander verbunden sind. Nicht nur mit der Natur, sondern auch wir beide sind verbunden. Weil das, was wir ausatmen, atmen die Bäume ein oder die Blätter oder wie auch immer, oder du oder ich. Also das heißt, wir sind immer verbunden. Und jetzt haben wir aber in der Vergangenheit irgendwann einmal eine Abzweigung genommen, wo wir uns nicht der Verbundenheit hingegeben haben, sondern der Getrenntheit. Wir haben uns bei all diesen ganzen tollen Erfahrungen und Erfindungen und Fortschritten, den wir gemacht haben, und ich möchte es nicht missen, dass wir Autos haben, dass wir ein Gesundheitssystem haben, dass wir in einem sensationellen Teil dieser Erde leben, das muss man auch dazu sagen, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo es darum geht, dass wir uns wieder sozusagen zurückbesinnen zu dem, was uns als Mensch ausmacht. Und da kommen wir wieder zu der Frage, was ist denn eigentlich das Leben? Und das Leben ist das, was uns ausmacht, weil die lebensentscheidenden Prozesse, die beeinflussen wir nicht. Unser Herz schlägt, ohne dass wir daran denken. Wir atmen, ohne dass wir daran denken. Gott sei Dank, weil wenn wir das vergessen würden, das wäre ziemlich doof. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, da sind wir mit uns verbunden und damit sind wir dann auch mit allen anderen verbunden. Mhm. Und wenn wir da weitergehen, wenn wir dieses Konzept der Verbundenheit leben, dann müssten wir mal schauen, wie können wir uns mit unseren Bedürfnissen verbinden? Wie können wir uns mit unserer Herzqualität verbinden? Und genau dieses Konzept, das ist das, was ich auch in die Unternehmen bringen möchte. Und ich habe zum Glück auch ganz viele Kunden, die dafür offen sind auch und die auch mit Methoden arbeiten, wie eben so lebenszyklische Entwicklungskreisläufe oder wie Aufstellungen oder wie einfach Kulturarbeit, Wertearbeit und alle diese Themen arbeiten, weil sie merken, dass sie mit der rationalen Methodik eben dieser Getrenntheit auch nicht mehr weiterkommen. Und diese Getrenntheit hat ja auch dazu bewirkt, letztendlich, dass unsere Wirtschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Weil genau das, was du gesagt hast, ist ja auch das Ziel der Wirtschaft, uns in eine Abhängigkeit zu halten und nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse zu schauen, sondern von anderen Bedürfnissen gefüttert zu werden. Und wenn ich geschäftigt bin, dann kann ich mir was leisten und dann kann ich mir vielleicht ein schöneres Auto leisten und eine größere Wohnung leisten oder eine schönere Uhr leisten oder was auch immer. Und somit hängt immer die Karotte dieses Leistensmüssens vor mir. Und die meisten Menschen nehmen sich einfach nicht die Zeit, sich einmal wirklich mit sich selber zu verbinden und zu fragen, was macht denn mich wirklich glücklich? Mhm. Und genau darum geht es aus meiner Sicht in der Zukunft, dass wir wieder mehr auf uns hören und auch mehr in den Organisationen auf uns hören und dann auch dieses Gemeinsame stärken. Mhm. Weil das Gemeinsame bedingt, dass ich für mich etwas erarbeitet habe und dann auch auf den anderen eingehen kann. Weil wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich auch auf deine unterschiedlichen Sichtweisen wieder eingehen und dann wird wieder, dann kommen wir wieder in eine Vereinbarkeit.
Absolut, ich bin total bei dir. Und du hast ein ganz, ganz stark, für mich starkes Wort verwendet, das ist die Verbundenheit, die auch eines der zentralen Themen in der Vereinbarkeit ist. Wir wissen aus Statistiken, dass ein Drittel aller Frauen nicht mehr an den Arbeitsplatz zurückkommt, wenn sie aus der Karenz oder aus dem Elternzeit zurückkommt. Und ich glaube, dass die Verbundenheit das Einzige ist, das dem entgegenwirken kann. Und deswegen müssen auch die Unternehmen und Organisationen schauen, dass wir als Menschen mit dem Unternehmen einfach verbunden sind. Und das geht nur, wenn man Verbindungen aufbaut und Beziehungen aufbaut.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man einen Schritt vorher nochmal beginnen. Nämlich die Frage ist, was ist denn sozusagen meine Werthaltung? Mhm. Und wenn meine Werthaltung ist oder mein Weltbild, dass die alle faul sind und nicht arbeiten wollen, dann tue ich mir auch schwer, mit Verbindungen aufzubauen. Mhm. Sondern ich setze dort an, wo die Leute in einer Situation versetzt werden, dass sie mal über diese eigenen Wertvorstellungen nachdenken. Mhm. Weil wenn ich die Wertvorstellung habe, dass ich, wie eben bei kleinen Kindern, davon ausgehe, dass jeder Mensch leistungswillig ist, dass jeder Mensch lernen möchte, dass jeder Mensch Ziele erreichen möchte und sich einbringen möchte, dann habe ich eine ganz andere Vorstellung zu Frauen oder Männern oder was auch immer, die dann weniger arbeiten wollen, Teilzeit arbeiten wollen oder zu anderen Tageszeiten arbeiten wollen. Pff, keine Ahnung, was auch immer das Thema ist. Und dort, glaube ich, müssen wir ansetzen. Die Frage, was ist so auch zum Beispiel bei der Walnuss, was ist denn der Kern? Und meine grundsätzliche Denkhaltung, um die geht's.
Ja, super spannend. Wir haben schon ein bisschen das Thema Zukunft angesprochen. Wie dürfen sich Unternehmen in der Zukunft aufstellen, um zukunftsfit zu bleiben? Wir haben es im Moment, wenn wir auf unseren, naja, nicht nur politisch, arbeitsmarktpolitisch, aber auch in der momentanen Rezession, wie sie ja ist, in den Unternehmen, diverseste Thema. KI spielt auch viel mit. Ja. Wo glaubst du, sind die großen Zukunftsthemen auf organisatorischer Ebene in Unternehmen, die sie jetzt angreifen müssen, wenn wir auch so ein bisschen in eine mögliche Zukunft mit KI und eigentlich weniger Menschlichkeit blicken?
Ja, das ist genau die Frage. Ich glaube, dass es nicht weniger Menschlichkeit geben wird, sondern dass es mehr Menschlichkeit geben wird. Davon bin ich total überzeugt.
Das glaube ich auch. Das war schon sehr provokant gestellt.
Aber das war sehr provokant. Ja. Aber vielen Dank für den Steilpass. Aus meiner Sicht wird das Thema KI einfach hochgespielt von Menschen, die einfach damit ein Geschäft machen wollen. Das ist keine Frage. Ist auch okay. Denke mal, ja, jeder Verkäufer lobt seine Ware, wie man so schön sagt. Die Frage der Zukunftsfähigkeit oder Zukunftsfitness oder Zukunftskompetenz muss man aus meiner Sicht auf einer anderen Dimension beantworten. Weil wenn ich jetzt sage, die müssen das, das und das, das tun, dann würde ich wieder auf einer konzeptionellen Ebene bleiben. Das heißt, dann habe ich wieder irgendwelche Lösungen oder da bin ich wieder der Superschlaue, der weiß, wie es geht. Aber diese Lösungen oder diese Konzepte, die habe ich nicht und vor allem die will ich nicht. Mhm. Weil ich einfach denke, dass die Natur zwar aus an sich einen Willen hat, eine Intention hat, zu wachsen. Und ich glaube, es geht um ein natürliches Wachstum. Und ein natürliches Wachstum beinhaltet auch, wie wir jetzt im Winter ja erleben oder im Herbst erlebt haben, dass die Blätter wieder abfallen. Und diese Blätter transformieren sich wieder zu Humus und aus diesem Humus wird wieder neue Erde und diese neue Erde hilft wieder, dass der Baum oder die Pflanze oder was auch immer weiter wachsen kann. Und ich glaube, wir müssen uns mehr wieder mit diesem natürlichen Wachstum beschäftigen und die Frage uns stellen, wie können wir eine lebensdienliche Wirtschaft aufbauen? Nämlich nicht eine Wirtschaft, die nur dem Geld nachläuft oder dem Kapital nachläuft und die Menschen darin untergehen lässt oder auch die ganze Erde darin untergehen lässt, also indem wir sie ausbeuten und alles ihr rauben, sondern dass wir in einer Symbiose leben zwischen allen Wesen und allem, was auf dieser Erde ist. Und das ist für mich die Zukunftskompetenz, die es braucht. Mhm. Und die wiederum beginnt bei der inneren Haltung der Menschen. Weil ich da ansetzen muss, wo unser Gedanken gut herkommt. Und da sind wir einfach in den letzten Jahren, in meiner Meinung nach, ein Stück weit in die falsche Richtung gelaufen.
Ich würde es fast verkrüppelt nennen. Also wir haben eine sehr, sehr harte Schale um diesen Kern um uns gebaut. Ja. Also über die letzten Jahrzehnte. Industrialisierung, alles ist höher, schneller, weiter, besser, noch mehr und alle Kurse sind nur auf Wachstum getrimmt und je schneller und je besser wir wachsen und eigentlich ist in diesen ganzen Budgetdiskussionen ja auch kein Downsizing irgendwie geplant. Ja? Man kriegt, wenn man in einer Konzernstruktur drinnen ist, ja immer wieder neue Zahlen und man muss x% Wachstum erreichen und dafür kriegt man das Budget und muss halt seine Ziele erfüllen. Aber ich kenne wenige Unternehmen, die im Moment noch menschliche Ziele drinnen haben. Ja, abseits der knallharten Zahlen, Daten, Fakten. Es wird immer alles in KPIs gemessen etc. pp. Ja, wie schafft man diese Transformation am besten? Wie können wir alle Leute da draußen überzeugen, dass es genau um das jetzt geht eigentlich? Weil ich bin voll deiner Meinung. Ja. Ich glaube, wir brauchen eine ganz konträre Vision unserer Zukunft, damit wir gerade in Europa, und wenn man sich jetzt so das auch außenpolitische Umfeld anschaut, sind wir ja da momentan sehr auf einem Hot Seat, würde ich sagen. Ja, also Europa, die Kompetenz Europas generell wird gerade sehr in Frage gestellt. Und wir brauchen, glaube ich, schon Unternehmen. Wir brauchen einen ganz neuen Kurs. Ja, wie schaffen wir das, dass wir da draußen uns Gehör verschaffen, in diese Richtung weiterzugehen? Weil im Moment, wenn ich mit Leuten spreche, das heißt es ja immer so quasi, sehr wie quasi idealistische Weltvorstellung und Kuschelkurs. Ich sage es einmal übertrieben. Ja, das ist so das niedliche Schimpfwort, das mir immer entgegenkommt. Hast du eine Idee, wie wir unsere Idee da raustragen können?
Du hast zu viele Dinge jetzt erwähnt, ja, auf die ich alle gerne eingehen würde. So ich versuche jetzt irgendwie das noch zusammenzufassen. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich Unternehmen begleiten darf, die gegenüber denen, die du erwähnt hast, einen Schritt weiter sind in meinen Augen. Wobei jetzt immer wieder die Frage ist, ich möchte es nicht werten, die einen sind besser oder schlechter oder weiter oder nicht so weit. Ich denke, es gibt einen Unterschied in meiner Wahrnehmung zwischen eigentümergeführten oder unternehmergeführten Organisationen und Unternehmen und Konzernunternehmen, die irgendwie an der Börse sind oder von Megakonzernen irgendwie geleitet und so weiter werden. Und ich denke, um jetzt nochmal auf deine andere Frage zu kommen, dass es nur über diese unternehmergeführten oder unternehmerinnengeführten, also das ist jetzt geschlechtsneutral, und Organisationen gehen wird. Das ist so der eine Weg. Und der zweite Weg ist über die Konsumenten. Mhm. Weil du hast ja auch das Thema Lebensmittel angesprochen. Mhm. Und wir haben ja ganz viele Waren, die wir essen, die von Lebensmittel im Sinne von Lebensmittel sehr weit weg sind. Und wenn es uns gelingt, hier ein Bewusstsein zu schaffen, was wir konsumieren, bestimmt ja das, was letztendlich produziert wird. Weil es ist ja wunderbar, wenn sie uns erklären, dass es 37 Joghurts gibt von 15 verschiedenen Molkereien, alle mit Erdbeerjoghurt. Da frage ich mich, brauchen wir das wirklich? Und welches nehme ich? Nehme ich ein Joghurt, das irgendwie von der Region ist, das vielleicht biologisch hergestellt ist, wo ich lesen kann, dass vielleicht weniger Schadstoffe drinnen sind und vielleicht sogar überhaupt keine eher künstlichen Dinge drinnen sind? Dann beeinflusst sie als Konsument natürlich auch das Verhalten der Unternehmen. Das ist so die eine Ecke. Und die zweite Ecke oder das zweite Thema, das du angesprochen hast, das finde ich extrem wichtig. Wir brauchen positive Zukunftsbilder. Was wir im Moment hören, vor allem auch von der Klimadiskussion, sind immer nur negative Szenarien. Das funktioniert nicht und wir werden überschwemmt und wir werden ersticken und keine Ahnung was auch immer und in die Hitze und alles Mögliche. Und ich glaube, genau das will der Mensch ja nicht haben. Er will ja nicht ständig in Angst leben. Und die Politik redet uns ja immer in Angstszenarien ein, weil sie ja dann das Gefühl haben, dass wir mehr folgen. Und Corona hat es ja gezeigt. Die haben uns ja völlig in Angst versetzt und die Menschen haben zu einem großen Teil einfach gefolgt und pariert. Das heißt, also aus meiner Sicht braucht es positive Zukunftsbilder. Was ist denn das, was uns anzieht, was uns magnetisch anzieht in einer Welt, in der wir leben wollen in Zukunft? Und dann bin ich beim dritten Punkt, den du erwähnt hast, ich glaube nicht, dass wir Leute überzeugen sollen, weil das geht nämlich nicht aus meiner Sicht, sondern wir sollten mit Vorbildern arbeiten und wir sollten die Leute, und ich sage jetzt einmal da, das, was der Gerald Hütter für mich so schön sagt, wir können die Leute einladen, wir können sie ermutigen und wir können sie inspirieren. Mhm. Und genau das ist meine Art und Weise, mit anderen Menschen oder mit Unternehmen zu arbeiten. Und ich sage nicht, dass ich weiß, wie die Zukunft genau aussieht, aber ich möchte mit Ihnen in einen kreativen, co-kreativen Prozess gehen, wo Sie für sich, für Ihr Team, für Ihre Organisation oder für Ihr Unternehmen, was auch immer es ist, ein positives Zukunftsbild gestalten. Und es kann im Kleinen passieren, wenn ich in einem Team, in einem Krankenhaus arbeite, wie Sie besser zusammenarbeiten wollen, wie Sie mehr gemeinsame Interessen haben, wie Sie Ihr Herz mehr öffnen oder wie Sie mehr miteinander umgehen, dann kann das schon sehr vieles bewirken. Und es kann ein ganzes Unternehmen sein, das man in einen Visionsprozess begleitet, wo von der Unternehmensleitung aus, also von der Eigentümerstruktur aus, ein positives Zukunftsbild für das Unternehmen gezeichnet wird. Und diese positiven Bilder, die geben uns dann den Fokus und die geben uns diese Orientierung. Und vielleicht noch der letzte Punkt, wenn ich mit Menschen arbeite, dann versuche ich herauszuarbeiten, ganz stark, was ist denn so mein Polarstern? Was ist das, was ich aufgrund dessen, dass ich in diesem Leben inkarniert bin, wo ich hin möchte. Was ist das, was ganz weit draußen ist, das ich nie erreichen werde, aber das mir letztendlich dann meine eigene Orientierung in meinem Leben gibt. Und wenn mir das einmal bewusst ist, dann kann ich viel besser entscheiden, ja, mache ich das oder mache ich jenes? Kaufe ich dieses Produkt oder kaufe ich jenes Produkt? Und brauche ich die Produkte alle, um glücklich zu sein? Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, wir brauchen ganz viele Produkte nicht, um glücklich zu sein. Aber wir brauchen die Zeit, herauszufinden, was macht uns glücklich und zufrieden. Und darum geht's.
Ja, bin ich voll deiner Meinung. Du hast mir jetzt mehr oder weniger auch meine Abschlussfrage ein bisschen vorweggenommen. Aber ich werde sie dir trotzdem auf eine andere Art und Weise noch stellen. Aber du musst jetzt noch kurz einen Konnex herstellen. Weil wenn wir über glücklich und zufrieden sprechen, ist es oft in meiner Bubble der Vereinbarkeit ein riesiges Thema, mit dem vor allem auch momentan noch Frauen, weil Vereinbarkeit immer noch sehr weiblich geprägt ist, für Familie und Beruf jetzt. Viele Frauen auch zu mir kommen und sagen, ich bin total unglücklich, das habe ich mir so nicht vorgestellt und jetzt muss ich mich zerreißen. Ich mache auch sehr viel Wertearbeit, sehr viel Visionsarbeit, wir schauen einmal, wo willst du hin? Wie schaut deine Zukunft aus? Was ist deine Vorstellung von glücklich sein und zufrieden sein überhaupt? Und dann kommt natürlich das Thema der Unternehmen noch mit dazu als zweites. Ja? Und mein Thema ist immer sehr viel auch offene Kommunikation, Erwartungsklärung, schauen, wie kann man gemeinsam die Schritte gehen in diese Richtung. Wenn du jetzt als der Changemaker sozusagen in die Unternehmen gehst und einer deiner Sätze ist ja auch, ob die Führungsebene schon zukunftsfit ist. Mhm. Wie weit fließt da das so ein bisschen auch mit rein, die Vereinbarkeitsthemen in der Teamstruktur, ja, dass Leute, also konkrete Aussage einer Coaching-Kundin von mir ist, ja, aber dann fühle ich mich ja immer behandelt wie das fünfte Radl am Wagen, weil ich bin ja nur Teilzeit. Und dann habe ich immer gesagt, oder mein Zugang ist der, ja, was ist denn deine Erwartungshaltung? Wie würdest du dich denn gerne fühlen? Was muss passieren, damit du dich nicht mehr fühlst? Und hast du das schon einmal kommuniziert? Hast du auch das für dich selber geklärt? Weil oft ist es ja nur so ein Satz, der halt kommt, ja, um es für sich selber zu klären und dann zu sagen, red einmal. Wie weit gehört in die zukunftsfitte Organisation, in die zukunftsfitte Führung auch der Umgang mit Teilzeitkräften dazu, weil, also Teilzeitkraft, das Wort mag ich schon nicht, aber ich nehme es trotzdem, weil ich noch kein besseres gefunden habe, weil 80% ist genauso blöd wie 100% oder wie auch immer, aber in Teils, also nur einen gewissen Anteil der heute gültigen Vollzeit, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Du weißt, was ich meine.
Arbeitszeitmodelle einfach, verschiedene, ja. Unterschiedliche.
Ja.
Ja, da sind wir wieder bei unserem alten mechanistischen Weltbild, nämlich bei der Frau genauso wie bei den Unternehmen. Und diese Aussage, ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen, zeigt ja von einer Vorstellung, dass sie funktionieren muss. Und genau dort setzt das Thema an. Ich denke, wenn wir zukunftsfitte Organisationen haben oder zukunftskompetente, dann muss es eben eine Perspektive geben und es muss vor allem eine Perspektive geben, wo ein Sinn beinhaltet ist. Und wenn es eine Sinngebung gibt und wenn es klar ist, was ist unsere Identität, was ist unser Selbstverständnis, wofür stehen wir denn eigentlich, dann kann ich mit diesen Menschen, die dort arbeiten und egal in welcher Art und Weise sie arbeiten, ob sie 10 Stunden arbeiten, 20 Stunden arbeiten oder 40 Stunden arbeiten, kann ich mit diesen Menschen an dieser Sinngebung arbeiten. Und dann brauche ich alle Kräfte und alle Potenziale, die diese Menschen einbringen. Und damit erübrigt sich die Frage, ob ich eben 20 oder 30 Stunden arbeite. Ich habe eine Orientierung, ich habe eine Ausrichtung und in die Richtung geht's. Und diese Person ist genauso wichtig, wenn sie, ich sage jetzt mal Hausnummer 10 Stunden arbeitet, weil sie einfach dann genau diese Aufgabe im Sinne des großen Ganzen macht, die halt einfach 10 Stunden notwendig macht oder ausfüllt. Wie jemand anderer, der es vielleicht mit 40 Stunden eine andere Arbeit macht. Und wir haben da eben genau, das ist die falsche Vorstellung. Und wir haben ja da immer noch dieses hierarchische Bild und der Chef muss ganz oben sein, der muss ganz viel arbeiten und der muss oft 70 Stunden arbeiten und so weiter. Das ist ja völlig absurd. Wieso soll er 70 Stunden arbeiten? Und ich habe gerade heute wieder einen Post gelesen von jemandem, der ein Klempner ist oder ein Installateur, wie es in Österreich heißt. Wenn wir diese Menschen nicht haben, die vielleicht nur Teilzeit arbeiten, ja, das merken wir ganz schnell. Und ich sage immer, ich bin ja auch viel im Krankenhäusern, das Wichtigste in eurem Haus ist die Putzfrau.
Ja.
Weil wenn die ausfällt, dann habt ihr ganz ein Riesenproblem. Wenn der Primar ausfällt, ja, dann habt ihr auch ein Problem, aber das Problem ist nie so groß, wie wenn die Putzfrau ausfällt oder der Putzmann oder die Putztruppe. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen. Wir müssen weg von diesem Bild der Wertigkeiten auch. Dass wenn jemand in der Hierarchie weiter oben ist, ist er wichtiger. Wenn jemand mehr arbeitet, ist er wichtiger. Wenn jemand arbeitet, bis ihm die Zunge heraushängt, dann ist er toller und besser. Und da haben wir auch ein Problem mit der Bezahlung. Weißt du, das ist so, eben, wo ist die Wertigkeit? Und eine 10 Stunden Arbeit ist genauso wert wie eine 20 Stunden Arbeit oder eine 30 Stunden Arbeit. Und da müssen wir hin, dass das einfach auf eine Ebene gestellt wird. Klar kann ich sagen, wenn jemand eine einfache Arbeit ausführt, dann ist das vielleicht nicht so zu bezahlen, wie wenn jemand eine komplexere Arbeit ausführt oder auch noch andere Dinge macht. Klar gibt es dann wahrscheinlich Unterschiede oder auch von einem Erfahrungsschatz her oder. Aber jetzt wegkommen von dieser mechanistischen Vorstellung, ich kann nur dann glücklich sein, wenn ich einen guten Job habe. Nein, wenn ich einen sinnerfüllten Job habe, dann kann ich glücklich werden. Und da bin ich genau bei dem, was du gesagt hast, ja, die Person muss aber für sich definieren, was sie überhaupt will in ihrem Leben. Und dann kann sie schauen, wo, in welcher Arbeitsumgebung wird mir das angeboten. Und ich denke, wir haben ja jetzt einen Markt, wo die Unternehmer und Unternehmerinnen ja auch die Arbeitskräfte suchen. Also jetzt könnten diese Menschen schon noch stärker nach ihren eigenen Themen arbeiten.
Absolut.
Und sich da das raussuchen, was ihr Sinn ist. So ist etwas lange gesprochen.
Alles wunderbar. Bei mir ist gerade für meine Interviews sehr intuitiv und da ist gerade gekommen von einer Reinigungskraft, von der ich mal gehört habe, die total das als sinnerfüllend, und das fand ich so schön, das hat mich so berührt, weil sie gesagt hat, weißt du, wie glücklich mich das macht, wenn ich dann die Leute sehe, die sich so freuen, dass alles so sauber ist. Ja. Das macht mich glücklich, deswegen mache ich das so gern. Ja. Und das hat mich so berührt, weil ich gesagt habe, ja, man muss wirklich nach einer Arbeit suchen, die einen selber auch glücklich macht und die einem selber diesen Sinn spendet.
Genau, und wir dürfen in der Gesellschaft einfach nicht diese Abwertungen ständig fahren, dass diese eine Arbeit weniger wert ist wie die andere Arbeit. Und ich glaube in Wien, wir sind ja heute in Wien, da gibt es ja gerade diese MA 48, die ja ein Paradebeispiel dafür ist,
super, wie
cool die sind und mit welchem Selbstverständnis, mit welchem Selbstwert die an die Arbeit gehen. Und genau das braucht es.
Ich kenne da die Internas nicht, bei den Mistlern, wie sie hier so entzückend auch genannt werden. Aber ich kann sagen, also ein Paradebeispiel an Mitarbeitermotivation, an Mitarbeiter, wie sagen wir, die werden in dem Sinn einfach mitgenommen. Und ich habe noch keinen einzigen, weder einen Straßenkehrer noch einen Müllabfuhrfahrer oder so getroffen, die nicht freundlich waren, die nicht einen Schmäh auf der Lippe hatten, die Kinder derartig süß behandeln, ja, und ihnen ein High Five geben mitten auf der Straße und so. Also die sind wirklich die freundlichsten Menschen, die ich kenne.
Ja, da sind wir wieder beim nächsten Begriff. Du hast den Begriff der Motivation angesprochen. Ja. Und genau den müssten wir auch hinterfragen oder möchte ich gerne auch nochmal hinterfragen, weil da geht es um das, was du auch gesagt hast, es geht um den Sinn. Ja. Wenn die für sich definiert haben, und zwar alle für sich definiert haben, dass wir einfach für eine saubere Stadt verantwortlich sind und jeder mit seiner eigenen Sinngebung diese Sauberkeit intus hat, dann ist es kompatibel und dann sind die selbst motiviert und die müssen nicht motiviert werden.
Ja.
Und wir fahren immer noch die Konzepte in den Unternehmen, wir müssen Menschen motivieren. Nein, ich brauche keinen Menschen auf dieser Welt motivieren. Mhm. Weil hast du deine Kinder motivieren müssen, dass sie stehen lernen oder gehen lernen oder Radfahren lernen? Definitiv nicht. Mhm. Und du hast sie dann auch nicht mit PowerPoint-Präsentationen beigebracht, oder?
Nein, das nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass sie irgendetwas bekommen, wo sie diesen Sinn für sich noch einmal besser erkennen und so tief in sich tragen und rausarbeiten.
Das, ja.
Also, dass wirklich jeden, den ich dort treffe auf der Straße, dass der das so intensiv in sich trägt und wirklich das so positiv rangeht, ich glaube schon, dass da noch irgendwas dahinter ist. Aber das soll nicht unser Thema sein.
Nein, also ich kenne auch die interne Sicht, aber ich denke, es braucht schon auch diesen Rahmen dann,
eben wie
Sie gesagt haben. Auch bei der Walnuss, es braucht einen Rahmen, dass sich die entfalten können. Ja. Und wenn dieser Rahmen passt, dann entfalten sich die.
Ja, voll.
Das ist einfach ein Paradebeispiel.
Ja. Mir ist noch was eingefallen und das möchte ich noch kurz jetzt zum Schluss anschneiden, weil wir sehr viel über persönliche Anteile gesprochen haben, persönliche oder intrinsischen Antrieb, intrinsische Motivation, Potenzialentfaltung, aber auch Werte. Und wir haben viel über die Zukunft gesprochen und wenn wir über Kinder sprechen, es ist ja unsere Zukunft eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern sind es. Wir brauchen sie.
Wir wollen sie,
wir brauchen sie. Wir haben sie natürlich alle total lieb, manchmal auch nicht, aber
keine
gut. ich möchte nur ein bisschen aufs Schulsystem und auf unsere Zukunft da eingehen, wenn wir auch an die Arbeitswelt denken. Ja, wir sind momentan immer noch sehr in einem starren Schulsystem, wenig sich mit Persönlichkeit beschäftigendem Schulsystem und suchen dann vielfach später, wenn wir quasi erwachsen sind oder wenn wir so in die Arbeitswelt eintauchen, kommen wir so vielleicht so ein bisschen in die Sinnkrise und dann überlegen uns, was will ich eigentlich wirklich? Inwieweit würdest du dieses Thema schon in der Schule verankern?
Total. Also die Antwort ist ganz kurz.
Nee,
also das ist so, du öffnest da bei mir offene Türen und ich beschäftige mich schon auch ein wenig mit dem Thema Schule. Ich habe auch, da gibt es die Initiative in Deutschland und in Österreich, Schule im Aufbruch. Da habe ich so einzelne Schulen auch schon begleitet dabei. Und ich denke, das ist das Entscheidende. Die Zukunft können wir nur dann verändern, wenn wir bei den Kindern ansetzen. Und das sollte im Kindergarten beginnen, dass die auch im Kindergarten lernen, eigenverantwortlich zu agieren. Und meine Partnerin ist Kindergartenpädagogin und wenn ich sehe, wie die das macht, dann ist das sensationell. Weil dort werden die Konflikte, die es gibt, dann auch immer wieder besprochen und dann auch gesagt, okay, was hat das jetzt mit dir zu tun, wenn der jetzt mit dir unangenehm ist? Und dann lernen die Kinder, wie wir als Menschen miteinander umgehen können. Und das müsste in der Schule weitergehen. Und es gibt auch zum Glück schon ganz viele Schulen, auch in Österreich, die solche Konzepte arbeiten, wo es um Eigenverantwortung geht, wo es um die Koordination geht mit anderen, wo es um die Eigeninitiative geht, wo es um Werthaltungen geht, wo es um Sinn geht. Das braucht es in der Schule. Und wir brauchen nicht die 17. Jahreszahl, wann der Julius Caesar mit irgendwem Kaffee getrunken hat oder irgendwas gegessen hat. Das ist eigentlich heute in der Zeit beim Google nachlesbar oder bei ChatGPT oder wo auch immer. Das ist völlig egal. Wir müssen lernen, Mensch zu sein. Lernen zu kommunizieren, lernen zu sein, lernen Konflikte auszutragen, lernen mit uns selber umzugehen. Das sind die Fächer der Zukunft.
Ich bin voll deiner Meinung. Ich danke dir für diese Worte. Ich hätte es besser nicht sagen können. Ich glaube, wir brauchen einen viel größeren Anteil an Persönlichkeitsentwicklung einfach in der Schule, dass das auch, wenn wir sagen, gerade wenn es so zum Abschluss noch wäre, die Menschlichkeit in den Unternehmen weiter und besser zu verankern und noch mehr zu verankern, weil wir einfach technisch schon so weit sind, dass viele Prozesse vielleicht auch automatisch laufen werden und wir auf die zwischenmenschlichen Beziehungen noch mehr achten müssen, ist das auf jeden Fall die Zukunftskompetenz.
Definitiv.
Und ja, ich danke dir, Gerald, dass du heute den Weg zu mir gemacht hast, dir die Zeit genommen hast,
sehr gerne,
hier in meinem winzig kleinen, feinen Studio Platz zu nehmen. Und ich freue mich auf ganz viel weiteren Austausch mit dir. Danke, ja, dass du da warst.
Sehr gerne. Ich danke dir für deinen Raum und die Zeit, die du mir gegeben hast. Ich freue mich auch auf weiteren Austausch. Und ja, ich würde es betonen, feinen Studio, ja, das du hier aufgebaut hast. Vielen
danke
Dank
dir.
Und alles Gute.
Danke auch. Ciao.